Wir fahren weiter und haben also gesehen, wie Gott aus einer Armee von 30.000 eine kleine Gruppe von 300 macht. Die haben also aus der Hand geleckt wie Hunde. Das war der Vergleich zu den Hunden. Und die sind nicht einfach so gemütlich auf die Knie runtergegangen, um da abgelenkt das Wasser direkt da wegzutrinken, sondern die haben sich begnügt mit ein paar kleinen Schlücken, damit sie aufmerksam sein konnten für Gefahren des Feindes. Das waren die richtigen Leute. Und warum hat Gott eine so kleine Armee gewollt? Damit Israel sich später nicht rühmen konnte. Es war unsere Kraft. Also, es sollte so sein, dass sie sagen mussten, es war gar nicht möglich, diesen Sieg zu erringen. Der Herr hat den Sieg gegeben, vernichtet. Und der andere gibt ihm gleich die Deutung. Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Und das hat ihn so ermutigt. Also nochmals eine Bestätigung. Es zeigt, dieser Gideon war ein Zögerer, und der Herr hat ihm Mut gemacht. Und das erinnert neutestamentlich an Timotheus. Er war sehr zurückhaltend und hat sich überhaupt nicht nach vorne gedrängt, aber eben dadurch war er sehr zögerlich und hat dann Dinge nicht getan, die er eigentlich hätte tun sollen. Und darum sagt Paulus in 2. Timotheus 1, er soll seine Gnadengabe anfachen, wie ein Feuer, das man mit Luftzufuhr anfachen muss. Weil er eben zurückhaltend war, hat er die Gabe zu wenig gebraucht. Und er war furchtsam, und zwar schon wegen seines jugendlichen Alters. Und darum musste Paulus zum Beispiel den Korinthern sagen, wenn Timotheus kommt, sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Aber wir sehen gerade in 1. und 2. Timotheus, wie Paulus diesen jungen Mann, der etwas zögerlich war, ermutigt, voranzugehen. Und Gideon war auch ein Zögerer, aber der Herr hat ihm wiederholt so Mut gemacht. Und die Reaktion ist ja schon eindrücklich in Vers 15. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Ganz spontan wird er da zum Anbeter. Ich lese gleich weiter. Und er kehrte in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Haufen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge und sprach zu ihnen, seht es mir ab und tut ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaune stoßen, rings um das ganze Lager und sollt rufen, für den Herrn! Und für Gideon. Und das wird dann auch so gemacht. Und als diese Krüge zerschlagen wurden, da kamen die darin versteckten Fackeln ans Licht. Und das hat die Midianiter dermaßen in Panik versetzt, so dass es Gideon und den 300 Leuten eben zu einem gewaltigen Sieg über diese Riesenarmee verhalf. Aber wirklich mit erstaunlichen Mitteln, hier nicht eine linke Hand, auch nicht ein Rinderstachel, sondern Krüge, Schofarhörner, das sind also Tierhörner, typischerweise von einem Widder, aber man kann für ein Schofarhorn auch Antilopenhörner nehmen, es muss einfach ein reines Tier sein, nach 3. Mose 11, und ein solches Schofarhorn haben sie verwendet, plus die Fackeln. Im Neuen Testament wird gezeigt, dass das auch eine tiefere geistliche Bedeutung hat. Vielleicht hat jemand gedacht, also da diese Auslegung mit dem Wolf ließ, darf man das? Ja, schauen wir mal, was das Neue Testament sagt über die Auslegung mit den Krügen und den Fackeln darin. In 2. Korinther 4 nimmt der Apostel Paulus darauf Bezug. Er erklärt, der Satan, der Gott dieser Welt, verblendet die ungläubigen Menschen in ihrem Denken. Aber Das ist 2. Korinther 4, Vers 4. Und dann erklärte: Aber das Evangelium ist ein Licht, das in unsere Herzen geleuchtet hat. Und er sagt in Vers 6, der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, nicht ließ, sondern hieß, ja, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier wird erklärt, der erste Schöpfungstag ist eigentlich ein Bild der Bekehrung, der Neuschöpfung. Es ist dunkel, so war es in unserem Leben, geistlich dunkel. Und dann sagte Gott, es werde Licht, und es ward Licht. Und dieses Licht, das aus der Gegenwart Gottes kam, so wie bei der Bekehrung von Paulus, da kam nicht das Sonnenlicht, sondern das Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlte, aus der Gegenwart Gottes. Und so wird hier erklärt, wie in der Schöpfung Gott dieses Licht leuchten ließ, indem er es leuchten hieß, es werde Licht, und in unsere Herzen geleuchtet hat, so hat er in unsere Herzen geleuchtet. Und jetzt Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also, wir sind Menschen. Wir haben einen menschlichen Körper und der ist sehr, sehr anfällig auf Zerstörung, wie ein Tonkrug. Es braucht so wenig, ja? Und alles ist kaputt. Ein bisschen mit dem Auto und irgendwo rein und das kann schon reichen. Wir sind so zerbrechlich, ja? Aber dadurch, dass Gott das Evangelium in unsere Herzen hineinleuchten ließ, haben wir gewissermaßen dieses Licht in einem irdenen Gefäß. Genauso wie bei Gideon, diese Fackeln im Krug. Und jetzt erklärt er weiter, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir sind schwach, so wie die Leute bei Gideon, diese 300. Und wir sind ebenso zerbrechlich, das spricht von unserer Schwachheit. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, auf das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tod überliefert um Jesu willen, auf das auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und so weiter. Da macht er also klar, dadurch, dass wir eben durch Nöte und Schwierigkeiten hindurchgehen, wo sogar unser Leib zu Schaden kommt und dann letztendlich sogar zerbricht, wird umso mehr dann dieses Licht sichtbar, verborgen im Krug. Und so war das bei Gideon. Das Licht war verborgen und indem der Krug zerbrach, wurde das Licht sichtbar. Und so will 2. Korinther 4 sagen, in unserer Schwachheit und Zerbrechlichkeit kommt dann umso mehr das Licht des Evangeliums zum Leuchten aus uns heraus. Also das Neue Testament macht ganz klar diesen Bezug und zeigt, da liegt eine geistliche Botschaft drin. Und das macht uns natürlich Mut, eben auch andere solche Details im Alten Testament, die im Neuen Testament nicht ausgelegt werden, so auch zu untersuchen auf ihre geistliche Bedeutung hin. Das Neue Testament sagt uns nicht überall, wo wir etwas so geistlich auslegen sollen, sondern das Neue Testament gibt uns Beispiele, damit wir das eben auch anderswo tun. Das gleiche mit der Stiftshütte. In Hebräer 1, die ersten Verse, da wird die Stiftshütte kurz beschrieben und dann heißt es, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein soll. Und später im Hebräerbrief wird das dann auch nicht alles im Einzelnen weiter ausgeführt. Warum steht das denn hier? Damit wir wissen, da gibt es was zu finden. Also, dann gehen wir auf die Suche. Ich lese weiter in Vers 23. Nachdem also diese Posaunen geblasen wurden und die Krüge zerschmettert wurden, Vers 19, geht eben der Sieg weiter. Vers 23, und es versammelten sich die Männer von Israel, von Naphtali und von Aser und von ganz Manasse, und sie jagten Midian nach. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und sprach: Kommt herab, Midian entgegen, und nehmt ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Da versammelten sich alle Männer von Ephraim und nahmen ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Und sie fingen die zwei Fürsten von Midian, Oreb und Seeb, und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb. Und Seeb erschlugen sie bei der Kelter Seeb. Und sie jagten Midian nach, und die Köpfe Orebs und Seebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Hier sieht man, also da oben ist die Ebene Jezreel, da im Hinterland von Haifa. Man sieht das gar nicht. Jetzt sieht man, das ist also die Ebene Hamagedon, Ebene Jezreel, im Hinterland von Haifa hier. Nun sind die Midianiter, da aus der Ebene Hamagedon, sind die rausgeflüchtet durch ein Tal, das die Ebene verbindet mit dem Jordantal. Und da kommt man übrigens in diesem Tal an der Quelle Harod da vorbei. Das ist genau dieser Weg. Und dann gingen die da ins Jordantal hinunter und da hinunter. Die Midianiter wollten dann schließlich über den Jordan in das Gebiet jenseits des Toten Meeres, um noch weiter nach Süden zu flüchten. Und darum haben die ihnen dann den Übergang über den Jordan abgeschnitten. Aber wenn man schaut, was die da gerannt sind, also ich habe den Weg auch schon gemacht mit dem Auto und das braucht schon eine Weile, ja? Dann so überlegt, und da sind die alles zu Fuß und zwar in Eile den Midianitern nachgegangen. Es ist ganz unglaublich. Und jetzt versteht man besser, was dann folgt in Kapitel 8, Vers 1. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogest, um gegen Midian zu streiten? Und sie zankten heftig mit ihm. Wir haben gesehen, nach diesem ersten Sieg mit den 300 wurden ganz viele zusammengerufen aus verschiedenen Stämmen. Und jetzt die Leute von Ephraim, die sind beleidigt. Und warum wurden wir nicht schon von Anfang an gerufen? Und das gibt Zank. Wie reagiert Gideon? Vers 2. Und er sprach zu ihnen: Was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seeb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er diese Worte redete. Unglaublich, es ist eine Illustration von Sprüche 15. Können wir das kurz aufschlagen? Weil man doch selber immer wieder in solche Situationen kommen kann. Und da heißt es: Eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Und was sagt ihr? Schaut doch, was ihr jetzt macht, das ist ja viel wichtiger als das, was wir gemacht haben. Also die Nachlese ist im Weinberg das, was man nach wirklich schönes Beispiel, das wieder seine Demut zeigt. Aber es ist nicht die einzige Auseinandersetzung. Es wird noch weiter schwierig. In Vers 4 haben wir Sukkot und Pnuel, die wollten nicht helfen. Und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Ist ja klar. Also das war ja ein unglaublicher Weg, was die ja gemacht haben. Und jetzt ist er da völlig erschöpft und seine Leute auch. Und er sprach zu den Männern von Sukkot. Das ist also eine Ortschaft auf der anderen Seite des Jordans. Ja? Gebt doch dem Volk, das mir nachfolgt, einige Laibe Brot. Denn sie sind ermattet und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Salmunna nach. Und die Obersten von Sukkot sprachen, ist die Faust Sebachs und Salmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollen? Unglaublich. Die sagen, du rühmst dich schon, als hättest du den Sieg. Du bist ja schön eingebildet, ja? Also bitte mach deine Sache fertig und jetzt erwartest du, dass wir dich da unterstützen. So eine Beleidigung. Und dann wird er eben nicht nur von Phnuel, von Sukkot enttäuscht, sondern auch Phnuel im Weiteren, Vers 8. Und er zog von dannen nach Phnuel hinauf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Und die Männer von Phnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Und dann sagt er, wenn ich zurückkomme im Frieden aus dem vollendeten Krieg, dann kommt ihr dran. Und das hat er dann auch umgesetzt. Die hat er dann bestraft. Im einen Fall hat er so mit Sanftmut geantwortet, im anderen Fall ist er wirklich auf Konfrontation gegangen. Ja, also wenn man einmal einen Sieg hat, ist das nicht unbedingt die Garantie, dass man das nächste Mal auch mit dem gleichen Problem auf gute Art umgeht. Vers 18. Und er sprach zu Sebach und zu Zalmunna, wie waren die Männer, die ihr zu Tabor erschlagen habt? Und sie sprachen, wie du, so waren sie, ein jeder an Gestalt gleich einem Königssohn. Und er sprach, das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Und dann richtet er auch diese Führer hin. Aber sieht man, wie die mit ihm gesprochen haben, die haben ihm geschmeichelt. Die haben ihm gesagt, also gleich einem Königssohn, wie du. Aber Gideon war ein Richter. Er war kein König. Und die sagen, du bist eigentlich so eine Art König. Und das sollte sehr gefährlich sein für Gideon im Weiteren. Also er besiegt diese Midianiter vollständig, aber schauen wir, was Nachwehen sind von diesem Sieg in Vers 22. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir an jeder die Ohrringe seiner Beute, denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismailiter waren. Und sie sprachen, gern wollen wir sie geben. Und sie breiteten ein Oberkleid aus, warfen darauf an jeder die Ohrringe seiner Beute. Und dann wurde daraus ein Ephod hergestellt, so ein Oberkleid mit Gold. Und dann steht in Vers 27, und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra. Und ganz Israel hurte demselben dort nach, und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Und dadurch bringt er Israel, das durch ihn aus dem Götzendienst herausgeführt wurde, wieder zurück in den Götzendienst. Das ist das einzige Beispiel von einem Richter, der wirklich ausdrücklich gegen den Götzendienst gekämpft hat, ja, indem er den Baal-Altar vernichtet hat, die Aschera, und jetzt führt der wieder zurück. Darum habe ich gesagt, es gibt eine Spiegelachse in der Geschichte von Gideon. Erster Teil, Gideon führt aus dem Götzendienst hinaus und am Schluss in den Götzendienst hinein. Natürlich, die haben ihm gesagt, herrsche über uns, werde unser König. Sieht man, die ganze Sache mit einem König, das kommt nicht erst bei Samuel auf. das ist schon da. Aber für ihn war ja klar, wir sind eine Theokratie. Gott ist der König, eine Gottesherrschaft. Gott ist der König, wir Richter sind keine Könige. Wir weisen einfach auf die Bibel hin und er sagt, nein, nicht ich will herrschen, aber man könnte ja doch irgendwie so ein besonderes Symbol herstellen. So ein sehr vornehmes Symbol, ja? So ein Oberkleid mit Gold dran. Und das sollte dann bei seinem Wohnort aufgestellt werden. Und das wurde zum Anlass für Götzendienst. Und dann noch ein Problem in dieser ganzen Sache. Gideon hatte viele Söhne. Und einer hieß Abimelech. Und ich werde gleich erklären, was das bedeutet. Also, wir lesen in Vers 28, das Land hatte in den Tagen Gideons Ruhe 40 Jahre. Und dann Vers 29, und Jerubbaal, der Sohn Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die zu Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn Joas, starb in gutem Alter und er wurde begraben im Grab seines Vaters Joas zu Ophra, der Abiesritter. 70 Söhne, schon ein bisschen viel. Aber jetzt wird erklärt, der hatte eben nicht nur eine Frau. Und es ist zu betonen, Polygamie, Vielweiberei, ist in der Bibel von Anfang an eine Sünde. Es wird manchmal gesagt, ja, im Alten Testament war das möglich, aber, ja, möglich. Es wurde gemacht, aber es war nie Gottes Wille. In der Schöpfung sehen wir ganz klar Gottes Plan, ein Mann und eine Frau. Der erste, der das durchbricht, war Lamech, der siebte in der Linie von Kain, dem Brudermörder, und er selber war auch ein Mörder. Und von ihm heißt es, dass er frech zwei Frauen genommen hatte, Ada und Zilla. Er hat die Schöpfungsordnung durchbrochen. Und das nächste Beispiel in der Bibel von Polygamie ist Abraham, der schließlich in seinem Unglauben zu Fall kommt und Hagar heiratet. Aber er hat sie geheiratet. Das war nicht einfach eine Konkubine. Das muss man klar wissen. Wenn es heißt, dass er sie genommen hat, auf Hebräisch, eine Frau nehmen, lakach isha, heißt heiraten. Aber es war eine zweite Frau. Und dann hat Gott 13 Jahre nicht mehr mit ihm gesprochen. Das ist so ernst. Und wir sehen, dass diese Sünde sich weiter fortsetzt. Und jetzt dieser Gideon, so viele Frauen, er führte sich auf wie ein König. Ich meine, das war ja das Problem, auch bei David. Die sahen, wie sind nahöstliche Könige? Ja, die haben als Statussymbol viele Frauen. Aber das war Heidentum pur. Und das muss man Muslimen auch sagen. Polygamie ist Heidentum pur. Und David dachte, das sei angemessen, denn ich bin ein König. Und Salomo erst recht, ich bin ein großer König. Und das hat ihn zu Fall gebracht. Also Polygamie war nie irgendwie etwas Gutes. Und im Königsgesetz in 5. Mose 17, da heißt es, dass der König das Silber und Gold nicht sehr mehren soll. Und bei den Frauen heißt es, die Frauen sollen nicht mehren. Und Mehrzahl, das hatten wir auf der Grundschule gelernt, bedeutet zwei und mehr. Während Einzahl bedeutet Dinge, die einmal vorkommen. Mehrzahl, Plural, zwei und mehr. Und Gott sagt, er soll die Frauen nicht mehren. Aber die Versuchung, so zu sein wie die Könige im Nahen Osten, war eben da und führte zur Polygamie. Und das auch bei Gideon. Und da wird gesagt, er hatte noch eine Nebenfrau. Das bedeutet übrigens nicht, dass das keine richtige Ehefrau war, sondern der Begriff der Nebenfrau bedeutet im Erbrecht, dass sie nicht erbberechtigt ist. Das ist also quasi wie eine Sache von einem Ehevertrag ohne Erbberechtigung, aber sie war eine geheiratete Frau. Aber ganz komisches Verhältnis. Sie in Sichem. Und Sichem wird in der nächsten Geschichte eine ganz zentrale Rolle spielen. In Verbindung mit diesem Sohn, dieser Nebenfrau, der hieß Abimelech, und das heißt, mein Vater ist König. Wie? Wenn man sagt, ich will kein König sein, der Herr soll über euch herrschen, dann gibt man doch nicht einem Sohn den Namen Abimelech, sodass der Sohn sagen kann, ich heiße Abimelech, mein Vater ist König. Und dieser Abimelech, der macht sich dann aber zum König oder lässt sich zum König machen. Da kommt dieses Problem auf, das dann eben im nächsten Buch, in der hebräischen Bibelordnung, ist das Buch Ruth, eingeordnet unter den Schriften, im dritten Teil. Da kommt also nach Richter, kommt 1. Samuel, und dort haben wir das Problem mit einem König anstatt dem Herrn. Aber da sehen wir, der Wurm ist schon längst drin. Und nun kommen wir zur nächsten Abfallgeschichte. Fünfter Abfall, Verse 33 und folgende. Und es geschah, als Gideon tot war, da hurten die Kinder Israel wiederum den Baalim nach und machten sich den Baal-Berit zum Gott. Und die Kinder Israel gedachten nicht des Herrn ihres Gottes, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerub-Baal, Gideons, nach all dem Guten, das er an Israel getan hatte. Und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und er redete zu ihnen und zu dem ganzen Geschlecht des Hauses des Vaters seiner Mutter und sprach: Redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem. Was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass ein Mann über euch herrsche? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Und die Brüder seiner Mutter redeten von ihm vor den Ohren aller Bürger von Sichem. Alle diese Worte. Und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie sprachen, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit. Und Abimelech dingte damit lose und übermütige Männer, und sie folgten ihm nach. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und ermordete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Aber Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König. So, was der Vater nicht vollendet hatte, aber mit dem Namen angedeutet, das setzt er jetzt um. Und dann lesen wir weiter. Machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals, die zu Sichem ist. Und man berichtet es Jotham. Also dieses Krebsgeschwür geht weiter und dieser Abimelech will König werden und das in einer Zeit, wo die Israeliten allgemein wieder dem Baal dienen und wir haben gesehen, sie machten den Baal-Berit zum Gott. Vers 33 von Kapitel 8. Baal-Berit heißt Baal des Bundes oder einfach Herr des Bundes. Baal heißt Herr. Aber es ist übrigens nicht das Wort, das man benutzt im Alten Testament für Gott, wenn man sagt Herr. Für Gott sagt man Adonai. Und eben dieser falsche Gott wurde auch Herr genannt, aber mit einem anderen Wort, Baal. Und Baal-Berit, das ist quasi der Baal des Bundes. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass sie mit diesem Bund meinten, den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Wo? In Sichem natürlich. 1. Mose 12. Das ist die erste Ortschaft, die genannt wird, nachdem Abraham ins verheißene Land gekommen war. 1. Mose 12. Vers 6, und Abram durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die erste Ortschaft im Land ist Sichem. Das ist heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte in dem sogenannten besetzten Westjordanland. Die UNO sagt, hier haben Israelis nichts zu suchen. Und es gibt aber in dem Bezirk Nablus ganz viele israelische Siedlungen, bis zum heutigen Tag. Und genau dorthin kommt Abraham und dort erscheint Gott zum ersten Mal im Land und sagt, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Das ist schon gewaltig. Und das war ein paar Jahrtausende, bevor die UNO entstanden ist. Ja, und Gott sagt, deine Nachkommenschaft gehört dieses Land. Und die UNO sagt, nein, das gehört ihnen nicht. Und ausgerechnet dort baut Abraham seinen ersten Altar, um Gott zu danken für diese Verheißung. Und zwar wo? Bei der Terebinte Mores. Und an diesem gleichen Ort hat später Josua, nachdem das ganze Land erobert war, nach diesen 6 Jahren, hat er nochmals das Volk versammelt und hat dort den Bund vom Sinai in Sichem bestätigt. Ihr müsst diesen Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, einhalten, sonst wird das Gericht über euch kommen. Und er hat also an diesem Ort, wo Gott den Bund mit Abraham gemacht hatte, hat er den Bund vom Sinai noch bestätigt. Also dieser Ort ist ein Bund, ein Ort von 2 Bündnissen, die da zusammenkommen. Ich lese noch etwas in Josua 24, Vers 25. Und Josua machte einen Bund mit dem Volk an selbigem Tag und stellte ihm Satzung und Recht zu Sichem. Mit diesem Bund hat er den Bund vom Sinai nochmals bestätigt. Das ist kein neuer Bund, sondern ein Bestätigungsbund vom Sinai. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Sehen wir, da wird wieder von der Terebinte gesprochen, in Sichem, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Was ist das für ein Heiligtum in Sichem? Ja, vielleicht die Stiftshütte. Nein, die Stiftshütte stand damals in Shiloh. Josua 18, Vers 1. Was ist denn das Heiligtum des Herrn bei der Terebinte? Das ist der Ort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. Und Gott den Bund mit Abraham geschlossen hat, dass Israel dieses Land bekommen wird. Und dieser Bund war bedingungslos. Gott hat es versprochen, er wird es erfüllen. Aber an diesem Ort hat Josua den Bund vom Sinai bestätigt. Und dieser Bund war nicht bedingungslos, sondern eine Bedingung geknüpft. Der Bund vom Sinai sagte, wenn Israel untreu ist Gott gegenüber, wird Israel das Land verlieren und unter alle Völker zerstreut werden, von einem Ende der Erde bis zum anderen. 5. Mose 28, Vers 64. 2 Bündnisse, da am gleichen Ort. Und dort richtet Josua ein Denkmal auf, bei dem Heiligtum des Herrn. Man hat also aus diesem Ort, an dem Abraham einen Altar gebaut hatte, ein Heiligtum gemacht. Und das hat man ausgegraben im 20. Jahrhundert. Da sind mächtige Heiligtumsmauern um einen Bezirk gebaut an dieser Stelle. Ja, gehen wir gleich hin. Kleinen Ausflug nach Sichem. Jetzt sind wir da inmitten des Großraumes von Nablus. Und was man hier sieht, diese Mauer, man nennt in der Archäologie diese diese Mauer mit einer Zahl und auch noch diese Mauer. Und so ergibt sich da ein großer Bezirk. In diesem Bezirk hatte Abraham seinen Altar gebaut. Und was sieht man hier auf dieser Steinaufschüttung oben? Das Denkmal von Josua. Das hat man gefunden. Und wir haben jetzt gerade davon gelesen in Richter 9. Wo haben Sie Abimelech zum König gemacht? Vers 6. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo. Millo heißt übrigens Steinaufschüttung. Die ganz vornehmen Bürger von Sichem, die hießen das Haus Millo, das Haus der Steinaufschüttung, die versammelten sich dort und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte. Da sind wir wieder an diesem selben Ort. Nicht wahr? 1. Mose 12, Terebinte. Josua 24, Terebinte. Richter 9, Terebinte. Und dann wird hier gesagt, bei der Terebinte des Denkmals. Also dort muss man ein Denkmal finden. Ja, da ist es. Oben auf dieser gigantischen Steinaufschüttung. Und das nennt man auf Hebräisch einen Millo. Und die Leute des Hauses Millo, das sind eben die Leute, die zu diesem speziellen Bezirk in Sichem gehörten. Und da haben wir dieses Mal. Jetzt schauen wir uns das mal noch an. Von oben vom Berg Garizim runter sieht man diesen ausgesparten Bereich zwischen den Häusern des Großraumes von Nablus. Da hat man im 20. Jahrhundert ausgegraben und diese Dinge entdeckt. Und da hat man auch den Tempel für Baal-Berit gefunden. Der im Weiteren dann noch beschrieben wird, das ist ein Festungstempel. Ein mächtiger Festungstempel. Und da hat man Geld aus diesem Haus genommen. 9 Vers 4. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit. Und dann hat Abimelech eben Mörder damit gekauft, um alle seine Brüder umzubringen. Eine unglaubliche Sache. Und jetzt werden wir gleich sehen, da in diesem heiligen Bezirk von Abraham wurde später ein mächtiger Festungstempel hineingebaut. Aber wenn man den Grundriss studiert, dann sieht man, der kommt so schräg in das schöne Rechteck des heiligen Bezirkes hinein. Man merkt architektonisch einen Fremdkörper. Aber so ausgerichtet, dass dann das Denkmal von Josua quasi vor dem Haus steht. Jetzt sieht man hier diesen Festungstempel mit Mauern 5 Meter dick. Also unglaublich. Ich gehe nochmals zurück. Wenn man ganz gute Augen hat, sieht man vom Garizim oben herab hier einen leuchtenden Stein. Da einen leuchtenden Stein. Sieht man das? Das ist das Denkmal. Vor dem Baal-Berit-Tempel da daneben. Jetzt zeige ich nochmal den Baal-Berit-Tempel. Jetzt sieht man, wo Sichem liegt, da im Norden des Westjordanlandes. Da hat Abraham seinen Altar gebaut. Und hier sieht man nochmals den heiligen Bereich, wo der Altar von Abraham war. Und hier den Stein von Josua. Oben auf dieser Steinaufschüttung. Und das ist der Tempel des Baal-Berit. Und warum hat man ihn genannt Baal-Berit? Weil sie den wahren Gott der Bibel, der den Bund gemacht hat mit Abraham und den Bund mit Israel am Sinai, den haben sie identifiziert mit Baal. Religionsvermischung ist das. Und das Gleiche passiert heute, wo in der evangelischen Kirche und auch sehr verbreitet in der katholischen Kirche Allah gleichgesetzt wird mit dem Gott der Bibel. Das geht überhaupt nicht. Denn der Koran lehrt, Allah hat keinen Sohn. Und die Bibel sagt, dass der wahre Gott einen einzigen Sohn hat, den ewigen Sohn den Herrn Jesus. Und den hat er uns gegeben. Das ist nicht derselbe Gott. Und das haben die damals schon gemacht. Religionsvermischung, wenn man gescheit reden will, nennt man das Synkretismus. Ja? Eben, alles wird zusammengemischt. Das haben die damals gemacht. Und diesen schrecklichen, widernatürlichen, abscheulichen Baal-Gott mit dem heiligen Gott der Bibel in Verbindung gebracht. Hier sieht man nochmals das Denkmal von Josua. Und aus diesem Haus hat man diese 70 Schekel geholt, aus dem Tempelschatz, damit die Söhne Gideons umgebracht werden könnten. Damit Abimelech, der Alleinherrscher, der König in Israel wird. Und da sieht man jetzt schön die Steinauffüllung. Und das macht klar, eben warum hier wiederholt in Richter gesprochen wird über die Leute des Millo oder die Leute des Hauses Millo. Das sind die Leute, die eben verbunden waren mit dieser Steinaufschüttung. Das war quasi das Zentrum von Sichem, dieser scheußliche Festungstempel für Baal, identifiziert mit dem Bundesgott Israels. Hier dieser Tempel von hinten. Da sieht man nochmals eine Übersicht. Hier das Denkmal, hier der Festungstempel, da das Heiligtum des Herrn. So. Und eben dieser Festungstempel wird da in dieses Rechteck schräg hineingebaut. Aber gerade vor diesem Stein inmitten des Heiligtums von Abraham. Der Computer macht es möglich. So hat das ausgesehen etwa. Und hier sieht man noch das Stadttor von Sichem. Sieht man diese mächtigen Steine. Die sind vielleicht 9, 10 Tonnen schwer. Wie hat man die tragen können? Und da auf den Torseiten gibt es noch mehr, solche ganz gigantischen Steine. Vielleicht haben da auch die Riesen der Kanaaniter eine Rolle gespielt beim Bauen. Warum sage ich das Bild? Weil eben auch in unserer Geschichte vom Stadttor von Sichem die Rede sein wird. Und damit man hier sehr schön sieht, Sichem auf der Karte ist da, das ist heute Nablus, und das liegt eben genau zwischen den zwei Bergen, Garizim, dem Berg des Segens, und Ebal, dem Berg des Fluches. Und warum sage ich das? Weil eben gerade im nächsten Vers, Richter 9, Vers 7, wird ja gesprochen über einen Sohn, der überlebt hatte, dieses Massaker. Und man berichtete es Jotham. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim. Ist also da hinaufgegangen. Da, wo wir vorhin runtergeschaut haben. Ja? Da ist er auf den Garizim, auf den Berg des Segens, hinaufgegangen. Denn nach 5. Mose 27, als die Israeliten ins Land kamen, mussten sie schließlich dahin gehen. Zwischen den Bergen stand das Volk mit der Bundeslade. Und ein Teil der Stämme waren auf dem Berg Garizim. Die mussten den Segen über Israel aussprechen, wenn sie gehorsam sind. Und da waren Vertreter anderer Stämme, die waren auf dem Ebal, die mussten den Fluch verkündigen, der über Israel kommen würde, wenn sie dem Wort Gottes ungehorsam sein sollten. Jetzt geht Jotham auf den Berg Garizim und ruft da runter. Das ist natürlich akustisch eine sehr spezielle Situation geografisch. Sichem zwischen diesen zwei Bergrücken. Und Bergrücken heißt auf Hebräisch Schulter. Sichem. Darum heißt eben der Ort Sichem. Das ist der Ort zwischen zwei Schultern drin. Und da erzählt er eine Fabel. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim und erhob seine Stimme und rief und sprach zu ihnen: Hört auf mich, Bürger von Sichem, so wird Gott auf euch hören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben, und sie sprachen zum Olivenbaum: Sei König über uns! Und der Olivenbaum sprach zu ihnen: Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, welche Götter und Menschen an mir preisen? Und Götter bedeutet hier Engel. Elohim kann für Engel verwendet werden. Und sollte hingehen, zu schweben über den Bäumen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du, sei König über uns. Und der Feigenbaum sprach zu ihnen: Sollte ich meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht, und sollte hingehen, zu schweben über den Bäumen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du, sei König über uns. Und der Weinstock sprach zu ihnen: Sollte ich meinen Most, das ist der frische Traubensaft, aufgeben, der Götter oder Engel und Menschen erfreut, und sollte hingehen, zu schweben über den Bäumen? Da sprachen alle Bäume zum Dornstrauch: Komm du, sei König über uns. Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so kommt, vertraut euch meinem Schatten an. Wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren. Und nun, wenn ihr in Wahrheit und in Redlichkeit gehandelt habt, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt, und wenn ihr Gutes getan habt an Jerubbaal und an seinem Haus, und wenn ihr ihm getan habt nach dem Tun seiner Hände, denn mein Vater hat für euch gestritten und sein Leben dahin geworfen und euch aus der Hand Midians errettet. Ihr aber habt euch heute gegen das Haus meines Vaters erhoben und seine Söhne ermordet. Und so weiter. Erzählt eine Fabel. Darf man Fabeln erzählen? Ich weiß, es ist eine Geschichte, in der Bäume sprechen können. Aber wir wissen, Bäume können ja nicht sprechen. Und man kennt ja zum Beispiel die Fabeln von de La Fontaine. Das war in der französischen Literatur ein großer Fabeldichter, hat schöne Gedichte gemacht, und da sprechen die Tiere. Zum Beispiel gibt es die Fabel von dem Fuchs und dem Raben, ein Käse im Maul hat, und der Fuchs sagt: Du kannst so wunderbar singen, könntest du nicht ein Lied singen? Und bis er überzeugt war und begann so schön zu singen, kra, kra, und der Käse fiel runter, und das war, was der Fuchs wollte. Ja, solche schönen Fabeln hat er gedichtet, aber wenn man die Bibel liest, könnte man denken: Oh, Fabeln. Schlagen wir mal auf. 1. Timotheus. Oder nehmen wir, nebst 1. Timotheus 1, nehmen wir 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Ja, wie kann denn Jotham eine Fabel erzählen? Und die Bibel berichtet das so ausführlich, und dabei werden wir vor Fabeln gewarnt. Nun, hier steht für Fabel Mythos. Und das sind schon erfundene Geschichten, aber das sind Geschichten, zum Beispiel religiöse Geschichten, mit Göttern und Geistern, die sich bekämpfen und so weiter, so wie in der griechischen Mythologie. Und der Ausdruck wird auch noch weitergebracht. In Titus 1 zum Beispiel wird von jüdischen Mythen gesprochen. Das sind Fantasien der Rabbiner, die ihre Fantasie wirklich freien Lauf ließen und Dinge erzählten, die überhaupt nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das nennt man im Judentum Haggadah. Im Gegensatz zu den verbindlichen Geboten im Talmud, das ist Halacha. Man muss immer gut unterscheiden, was ist Haggadah? Einfach so Erzählung, und da kann man spekulieren, ist alles erlaubt. Halacha, da muss man ganz genau sein. Aber Haggadah, das sind jüdische Fabeln. Und davor warnt Titus 1. Also man darf im Christentum nicht einfach spekulieren. Im Judentum darf man über Prophetie und über alles spekulieren und der Rabbi denkt so und der Rabbi denkt so und das lässt man alles so nebeneinander stehen. Nur wenn es um Halacha geht, also wie muss man ganz genau den Sabbat halten, wie muss man ganz genau koscher essen, da gibt es keine Diskussion, das ist Halacha. Aber über Prophetie und über alles, 1000 Meinungen nebeneinander, kein Problem. Aber Titus 1 warnt uns vor solchen Mythen, jüdischen Mythen. Aber hier haben wir noch etwas. In der Endzeit sagt Paulus, es wird eine Zeit sein, wo sie eben die gesunde Lehre nicht mehr ertragen und da wollen sie Fabeln hören. Aber das sind Mythen. Und genau in diese Richtung geht zum Beispiel Narnia. Das sind Fabeln, religiöse Fantastereien, die auch im Widerspruch sind zur Bibel. Nicht wahr? Dann sagt man, ja, aber nein, das hat einen schönen Bezug zur Bibel und das ist ein Hinweis auf Christus. Der Löwe dort bedeutet Christus und, ja, und diese Hexe, die das ganze Land in Eis hüllt, ja, die symbolisiert eben das Böse, den Satan. Ja, und dann wird der Löwe geopfert. Warum? Weil das ein magisches Gesetz gibt, das auf diese Art Narnia erlöst werden kann. Und dann opfert die Hexe, ich sage jetzt dieser bösen Frau einfach Hexe, die opfert den Löwen. Aber das ist ja gotteslästerlich. Nicht Satan hat Christus als Opfer dargebracht. Ist ja widerlich. Gott hat seinen Sohn gegeben als Opfer. Natürlich hat der Satan die Menschen dazu gebracht, dass sie den Herrn in ihrer Bosheit kreuzigen. Aber Gott hat dieses Opfer gegeben. Das ist nicht ein magisches Gesetz, das eben auf diese Art Erlösung gibt, sondern das sind die Wahrheiten, die in Gottes Wesen begründet sind. Und da merken wir, das ist ein Beispiel für Mythen. Und all diese Filme heute, die so populär sind wie Herr der Ringe und so weiter, das ist alles Okkultismus, aber in der Form von Mythen. Genauso wie das die alten Babylonier erfunden haben und die alten Griechen und. Und davor wird gewarnt. Aber diese schöne Geschichte von Jotam, das ist nicht Mythos, sondern einfach eine Illustration. Und das werden wir dann heute Nachmittag noch anschauen.